eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Erstens, Dämonisierung. Eine Aussage ist antisemitisch, wenn der Staat Israel dämonisiert, also zum ultimativen Bösen erklärt wird. Ein Mittel der Dämonisierung sind NS-Vergleiche. Wird die israelische Politik mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt? Zweitens, Delegitimierung. Eine Aussage ist antisemitisch, wenn der Staat Israel delegitimiert, ihm das Existenzrecht abgesprochen wird. Oft knüpft die Delegitimierung an die Dämonisierung an, wird der Staat Israel als Apartheidstaat bezeichnet. In der Delegitimierung wird der Antizionismus deutlich. Jüdinnen, Juden wird das Recht, in Sicherheit im eigenen Staat leben zu können, abgesprochen. Drittens, doppelte Standards. Eine Aussage ist antisemitisch, wenn an den Staat Israel andere Maßstäbe angelegt werden als an andere demokratische Staaten. Würde das Selbstverteidigungsrecht Irlands in Frage gestellt, wenn Nordirland mehrere tausend Raketen auf das irische Staatsgebiet schießt? Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Heute wieder auch ein bisschen linksgerichtet, weil wir uns nochmal mit dem Thema Antisemitismus befassen müssen. Und heute wollen wir den Fokus mal etwas elaborierter, etwas strukturierter auf Israel bezogenen Antisemitismus legen, weil den gab es ja natürlich auch schon vor dem 7. Oktober, vor all dem, was wir hier erleben, und wir haben auch vor dem auch immer schon gewarnt oder wir haben uns auch vor dem schon immer damit beschäftigt, und heute wollen wir darlegen, wie dieser israelbezogene Antisemitismus funktioniert und natürlich, wie er auch jetzt nach dem 7. Oktober funktioniert und welche die ganzen Beispiele, die wir um uns rum jeden Tag sehen, mal ein bisschen einzuordnen und zu strukturieren. Und dafür gibt es den 3D-Test, den ich gerade vorgelesen habe, an dem man festmachen kann, ob eine Kritik an Israel antisemitisch ist oder eine legitime Kritik an der israelischen Regierung beispielsweise.
Damit auch schönen guten Tag von mir. Dieser 3D-Test oder diese 3D-Regel ist tatsächlich etwas, was in der Politik, aber auch in der Zivilgesellschaft genutzt wird. In der Wissenschaft ist er noch ein bisschen umstritten, weil er zumindest sagen, dass einige Antisemitismusforscher an einigen Stellen noch zu kurz greift. Unter anderem Monika Schwarz-Friesel und Yehuda Reinhardt, das sind mit die bekanntesten aktuellen Antisemitismusforscher, die sich in Deutschland vor allem mit dem Antisemitismus der Mitte der Gesellschaft beschäftigen. Und die haben eben gesagt, diese drei Kriterien müssten noch konkreter werden. Also Gerrit hat es ja gerade schon gesagt, es gibt eine grundlegende Erklärung dafür, aber die beiden sagen eben, nee, das ist noch nicht ausreichend und es müsste mindestens mal noch ein viertes D geben, und das ist die Derealisierung. Damit meinen sie, dass die Darstellung von Israels eben sehr verzerrt wird und von der faktischen Realität stark abweicht. Und für die beiden ist es so, dass eben diese ersten drei Ds letztlich eine Folge dieses falschen Bildes sind. Und dabei gleichen die Muster, und das ist jetzt auch das Entscheidende des Sprachgebrauchs und die Strategien der Diffamierung, exakt den althergebrachten antisemitischen Stereotypen. Und deswegen muss man auch tatsächlich ganz klar jetzt schon mal sagen, anti-israelischer Antisemitismus muss deshalb als eine moderne Variante des alten judenfeindlichen Ressentiments gesehen werden. Also das nochmal ganz wichtig. Dann kann man zu diesem 3D-Test auch noch ergänzen, dass, wie gesagt, es gibt immer eine Diskussion, es gibt ja unterschiedliche Definitionen davon. Es gibt auch noch die IRA-Definitionen, es gibt auch noch Definitionen vom European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, die auch nochmal 5 Anwendungsmerkmale aufgefasst haben. Aber für uns heute, das hatte Gerrit ja auch schon gesagt, um eine gewisse Struktur reinzubekommen, wollen wir den Fokus mal auf diese 3Ds legen und mal schauen, wie sich unsere Freunde der woken postmodernen Linken so mit der Auseinandersetzung um den aktuellen Konflikt beschäftigen.
Eben, ich finde es wichtig, dass du es gesagt hast. Ich habe das, glaube ich, so vorausgesetzt, dass es darum geht, hier wirklich antisemitische Parallelen auch aus der historischen Vergangenheit zu sehen, die jetzt auf Israel projiziert werden, um so darzulegen, dass das wirklich 1:1 teilweise vom klassischen Antisemitismus, den man schon aus dem Mittelalter kennt, übergeht in jetzt eine Kritik an Israel.
Nur ganz kurz, ich muss da nochmal schnell einschreiten. Also klassischer Antisemitismus logischerweise ist, muss, um das nochmal ganz genau zu strukturieren, Antisemitismus, wie wir ihn heute kennen, ist ja ein modernes Phänomen, also erst mit den Industriegesellschaften entstanden. Wir hatten vorher schon Judenfeindschaft, aber das ist so der aktuelle Stand der Forschung, ja. Antisemitismus als solcher wird erst definiert mit dem Zustandekommen moderner Gesellschaften, und das, was wir vorher haben, sind so diese klassischen, vor allem tatsächlich christlich geprägten oder judenfeindlichen Bilder. Und Antisemitismus, wie er eben heute definiert wird, ist tatsächlich so ein bisschen das Phänomen, das wir seit Beginn der Industrialisierung haben. Also da nochmal, um das nochmal ganz genau festzumachen.
Ja, tatsächlich danke für diese Konkretisierung. Aber auch diese judenfeindlichen, mittelalterlichen Stereotypen spiegeln sich teilweise in der Analyse des 3D-Tests wieder, aber tatsächlich dann eigentlich nicht als klassisch begrifflich nicht als antisemitisch zu bezeichnen, sondern als judenfeindlich. Der Transparenz halber möchte ich auch nochmal sagen, der Test entwickelt, also der 3D-Test entwickelt, wurde er von Nathan Sharansky, der war 2003 Minister in Israel für soziale Fragen. Also das war jetzt auch ein israelischer Politiker, kann man jetzt ja auch sagen, okay, der hat eine Agenda und so, weil er halt ein israelischer Politiker ist. Du hast es aber auch schon angesprochen, der Test wird auch nicht nur von irgendwelchen antideutschen oder israelsolidarischen Linken benutzt, sondern auch die Bundeszentrale für politische Bildung führt den Test eigentlich als sinnvolle Kategorie ein, um zu gucken, ist jemand, der dir irgendwie den Staat Israel kritisiert, eigentlich ein Antisemit, oder ist es vielleicht noch eine legitime Kritik am Staat Israel, wenn es die überhaupt gibt in der Form, um mal vorauszugreifen. Genau, aber jetzt wollen wir vielleicht auch mal ein bisschen einsteigen, weil wir haben jetzt so viel Blabla. Ich finde, ehrlich gesagt, das Wichtige an diesem Test oder was der Test zeigt, ist, dass ein israelbezogener Antisemitismus natürlich auch weit verbreitet ist bei den Linken, die durch diesen israelbezogenen Antisemitismus eigentlich ihren Antisemitismus rechtfertigen können bzw. verschleiern können. Oft nicht mal als bewusste Strategie, aber meiner Meinung nach ist es quasi so ein internalisierter Antisemitismus, der sich in der Kritik an Israel dann wieder bahnbrechen kann, weil offiziell kann man halt als Linker, zum Glück ja auch, nicht gegen Juden hetzen. So, ja. Und jetzt wird es halt spannend, vor allem für die ganzen linken Antisemiten. Die Rechten machen das natürlich genauso mittlerweile, weil selbst die verstanden haben, dass es anschlussfähiger ist, nicht direkt gegen die Juden zu hetzen, sondern Israel vorzuschieben. Also macht euch klar, wenn ihr da jetzt heute Samstag nehmen wir auf, heute ist diese Riesendemo hier in Berlin, wenn ihr da heute steht und vieles von dem, was da gerufen wird, erzählen heute auch die Rechten und ganz Rechten, fast ganz genauso, wie ihr es da tut. Und auch das, kleiner Spoiler, will ich in Teilen dieses 3D-Tests mal aufzeigen. Ja, und deswegen können wir doch einfach mal diese drei Punkte durchgehen, und wir fangen mal mit dem ersten an, und zwar der Dämonisierung, sprich, wo wird Israel ungerechtfertigt dämonisiert? Zur Klarheit, um es zu illustrieren, sind immer NS-Vergleiche. Und die sehen wir ja auch die ganze Zeit jetzt gerade auf den Straßen.
NS-Vergleiche sind natürlich das eine. Es ist allgemein ja so, dass mit dieser Dämonisierung gemeint ist, dass Israel hier schlimmer dargestellt wird als andere Staaten, die im Endeffekt Ähnliches tun. Und das sehen wir in der aktuellen Debatte eigentlich durchweg. Bestes Beispiel vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit war ja dieser Angriff auf das Krankenhaus oder dieser vermeintliche Angriff auf das Krankenhaus, kann man ja mittlerweile sagen. Hier wurde eben von vorne weg, und eben muss man da tatsächlich auch sagen, nicht nur von linken Antisemiten, sondern tatsächlich auch von der Mitte der Gesellschaft, von vielen Medien und so weiter und so fort, wurde hier tatsächlich von Anfang an Israel als Dämon dargestellt, die eben ohne Rücksicht auf Verluste ein Krankenhaus angreifen und 500 Menschen umbringen. Es wurde von Anfang an nicht darüber diskutiert, ob es vielleicht nicht jemand anders gewesen sein könnte, ob es nicht vielleicht ein versehentlicher Schuss war, sondern hier wurde ganz klar Israel dämonisiert, indem Israel von Anfang an die Schuld für diesen Raketenangriff gegeben wurde, wo sich aber ja im Nachhinein herausgestellt hat, das ist Quatsch. Das war tatsächlich eine fehlgeleitete Rakete, wenn ich es richtig im Kopf habe, des islamischen Dschihad, die hier eben in dem Krankenhaus gelandet ist. Und dann kommt eben noch dazu die Anzahl der Toten. Die stimmte gar nicht, und die Rakete ist doch gar nicht in dem Krankenhaus, sondern daneben eingeschlagen. Aber das passt natürlich nicht ins Bild, auch der deutschen Antisemiten nicht. Und das bedeutet eben, hier wurde tatsächlich Israel dämonisiert für eine Tat, die sie gar nicht begangen haben. Aber es passte natürlich gut ins Bild, dass hier der israelische Staat 500 arme Palästinenser umgebracht hat. Sarkasmus off, logischerweise.
Spannend ist, dass du den Punkt ansprichst. Auf den bin ich tatsächlich gar nicht gekommen, weil ich ihn auch in eine andere dieser Kategorien einordnen würde, oder man könnte ihn auch in eine andere Kategorie einordnen, und zwar in die Doppelstandards, quasi die dritte Kategorie. Das macht es aber nicht falsch, ihn da einzuordnen, weil es auch diesem Test inhärent ist, dass diese Dinge sich gegenseitig bedingen und nicht trennscharf sind. Und natürlich auch das, was Sven eingangs gesagt hat, ja eigentlich diese vierte Kategorie, die zentrale ist, aus der sich dann eigentlich diese ganzen anderen ergeben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt selber Gedanken darüber macht, so von wegen, wo ordne ich das ein, und ihr seht da, ah, das passt dahin und das passt dahin, dann muss euch das jetzt nicht verwirren oder abschrecken, sondern man kann auch akzeptieren, dass das zusammenhängt und das in beide passt. Ich finde, ich würde nochmal einen anderen Punkt der Dämonisierung, weil wir ja jetzt an diesem Punkt jetzt eigentlich sind, anbringen, und zwar der Begriff Genozid, den wir ja gerade überall sehen. Also der Begriff Genozid ist so inflationär auf diesen pro-palästinensischen, auch linken Demos, überall zu sehen. Der wird unreflektiert verwendet, und es wird auch von allen total akzeptiert, außer von Leuten, die sagen so, ey, also außer von Leuten, die sich wirklich kritisch damit befassen. Der Rest denkt so, ja, ist halt ein Genozid. Und dieser Begriff ist eigentlich schon ein Paradebeispiel für diese Dämonisierung Israels mit dem Versuch, eine Parallele zum Handeln der Nazis darzustellen. Ja, ihr ganzen Kolonialismusforscher da draußen, ich weiß, der Holocaust war nicht der erste Genozid, wenn man es jetzt nachbetrachtet, aber trotzdem geht der Begriff zunächst auf den Holocaust zurück. Eingeführt wurde er vom jüdischen Jurist Raphael Lemkin, um die Ermordung der Juden zu benennen. Man könnte jetzt auch anfangen, erstmal zu definieren, was ein Genozid konkret ist. Dafür gibt es nämlich handfeste Kriterien, und das ist kein Gefühl von irgendwelchen Linken vor dem Auswärtigen Amt. Das würde aber zu weit führen, nur so viel dazu. Die große Mehrheit der Völkerrechtler, der sagt, das, was Israel macht momentan, ist kein Genozid per Definition des Völkerrechts. Sie sagen umgekehrt aber, dass das, was die Hamas versucht hat, eher charakteristisch ist für das, was ein möglicher Völkermord sein könnte. Weil es geht gar nicht nur um die Umsetzung, sondern um das, um auch die Ideologie hinter der Taten. Wie dem auch sei, der Begriff Genozid ist meiner Meinung nach an dieser Stelle dann eben ein Versuch, Israels bzw. die Juden mit den Nazis gleichzusetzen, ohne es direkt zu tun. Ich habe es ja eingangs gesagt, man sagt eben nicht direkt, es ist ein zweiter Holocaust, weil dann würden der eine oder andere denken, boah, nee, das kann man ja nicht vergleichen, sondern man sagt halt eben Genozid. Es ist man benutzt den Begriff auch nicht trennscharf, man definiert ihn nicht, man operationalisiert ihn nicht, aber am Ende relativiert man natürlich trotzdem auf eine Art und Weise den Mord an den Juden. Aber man will sich dabei halt nicht angreifbar machen, indem man direkt darauf Bezug nimmt.
Vielleicht daran anschließend, du hattest jetzt ja vorhin die Demonstration schon angesprochen, die ja heute, wie gesagt, heute 4. November in Berlin stattfinden soll. Und da habe ich tatsächlich auch bei Instagram so eine Art Werbung oder Mobilisierungsposts gefunden von der IQP Berlin, Internationalist Queer Pride Berlin, und von der Quark Berlin, frag mich gerade nicht, was das ausgesprochen bedeutet, auf jeden Fall zwei queere Gruppierungen, die in Berlin eben dazu aufrufen, heute zu dieser Demo zu fahren, und die haben eben so ein paar Kacheln gemacht, und die zweite Kachel heißt, ich zitiere, zweitens, während der AIDS-Krise war unser Slogan schon einmal, in Anführungsstrichen, Schweigen bedeutet Tod, Punkt, auch heute ist nicht die Zeit, um zu schweigen. Und dann unten drunter, das israelische Militär verübt gerade einen Genozid in Gaza. Als queere Menschen sagen wir laut und deutlich, stoppt die Bomben. Dann stehen da drunter ein paar komische Quellen. Und das ist im Endeffekt genau das, was du gesagt hast. Dieser Begriff des Genozids, der hier benutzt wird, da ist natürlich nichts anderes, als eben deutlich zu machen, hier die bösen Israelis, in dem Fall hier das israelische Militär, verübe gerade einen Genozid. Und das ist eben auch nochmal, wenn man das weiterdenkt. Wir wissen ja, und das ist ja eben auch der große Unterschied, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, aber der Unterschied zwischen Israel und der Hamas ist ja auch dieses klassische oder diese klassische Karikatur, die man kennt. Israel hat für teures Geld den Iron Dome sich angeschafft, der eben die Bevölkerung vor Raketenangriffen schützen soll. Und in der Karikatur wird es so dargestellt, dass, was macht die Hamas? Die stellt eben die Bevölkerung vor sich, damit eben die Hamas-Raketenstellungen geschützt werden. Und das ist tatsächlich auch die Realität, das wissen wir. Die Hamas hat sich unterirdische Tunnelsysteme gebaut, in denen sie sich eben verstecken und in denen wahrscheinlich auch viele der Geiseln versteckt sind. Und die Raketenabschussbasen sind, ja, der Gazastreifen ist relativ klein, aber die verstecken sich trotzdem immer in der Nähe von UN-Einrichtungen, von Schulen, von Krankenhäusern, um natürlich auch dann Bilder zu produzieren, die eben genau das zeigen, was man sehen möchte, nämlich dass hier die bösen Israelis, die bösen Zionisten, die bösen Juden eben die arme palästinensische Zivilbevölkerung angreifen. Und die Dämonisierung geht eben dann so weit, dass obwohl das israelische Militär ja warnt. Und wir haben es ja mitgekriegt, das israelische Militär hat mehrfach die Bevölkerung des nördlichen Teils des Gazastreifens aufgefordert, die Häuser, die Region zu verlassen. Und es gibt ja immer noch, haben wir mittlerweile hier auch gelernt, den sogenannten Cell Broadcast, also Warnungen übers Handy. Das speist das israelische Militär ja auch immer, bevor es zu Raketenangriffen kommt oder zu Angriffen der Air Force. Das sind ja Sachen, die eigentlich darauf hindeuten, dass eben gerade versucht wird, die Zivilbevölkerung zu schützen. Aber das passt natürlich nicht in das Weltbild von Antisemiten. Und damit muss natürlich der Genozid immer als ein solcher dargestellt werden, der sich gegen Israel richtet.
Auch auf Gefallen, dass wir jetzt ein bisschen abschweifen. Du hast ja ein Beispiel genommen, was ja auch viel diskutiert wird und auch viel Häme bekommt, ich sag mal, in israel-solidarischen Kreisen. Natürlich auch zu Recht, weil es irgendwie wirklich eine relativ weirde kognitive Dissonanz ist, dass queere Leute sich dann dermaßen auf die Seite der Palästinenser stellen. Also das ist ja per se jetzt nicht verkehrt. Aber in dem Konflikt ist natürlich am Ende immer eigentlich auch die Parteiergreifung für die Hamas oder für eine Gesellschaft, die zumindest nach innen hin wirklich nicht gut mit queeren Menschen umgeht. Weil dazu hast du jetzt gar nicht so viel gesagt, obwohl du dieses Beispiel genommen hast. Und ich finde, das ist halt auch eine relativ weirde Debatte, weil diese Menschen so eine unglaubliche, so gar kein Verständnis von Universalismus und universellen Werten haben. Man will den Universalismus, also die Freiheit, die liberalen Werte, die will man so überspitzt gesagt ja irgendwie nur für sich haben, ne? Weil wir haben sie ja hier zum Glück noch. Ich sag mal so, diese Linken, die sind halt nach außen nicht universalistisch, nicht liberal. Nach innen haben wir die Rechten, die sind natürlich nach innen nicht liberal und wollen das hier nicht haben. Aber ich möchte das nur nochmal hervorheben, diese Diskrepanz und diese Absurdität, wenn du dieses Beispiel nimmst, weil ich glaube, viele, die jetzt uns hören und hören, dass du dieses Beispiel nimmst, sich dann schon wünschen, dass man dazu nochmal ein Wort verliert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde da auch nochmal weiter zitieren aus dem Aufruf, um das vielleicht auch nochmal dann ein bisschen deutlicher zu machen. Auch nochmal, um so ein bisschen diesen Bezug auf diesen Woken-Antisemitismus, den wir ja letztes Mal schon ein bisschen angesprochen haben, nochmal deutlicher zu machen. Also, zweites Zitat. Es ist eine gängige Strategie westlicher Staaten, die Tötung und Unterdrückung eines kolonisierten Volkes zu rechtfertigen, indem diese Menschen als barbarisch, hasserfüllt, homofeindlich oder als menschliche Tiere dargestellt werden und sie daher den Tod verdienen. Wir lassen nicht zu, dass unsere Kämpfe für LGBTIQ, Sternchenrechte, instrumentalisiert werden, um einen Genozid zu rechtfertigen. Queers stehen an der Seite von PalästinenserInnen. Rechtschreibfehler tatsächlich so in der Kachel drin, stehen, nicht stehen. Das aber nur so nebenbei. Und das ist so ein bisschen das, was wieder in die, nochmal diesen Bezug recht deutlich macht zu dieser ganzen Problematik mit dieser Woken-Ideologie, mit dieser Woken-Auseinandersetzung, mit dem Thema Israel, mit dem Thema Antisemitismus. Denn was hier ja gemacht wird, sind zwei Sachen. Zum einen wird Israel hier in die Reihe mit westlichen Staaten gestellt, die eben hier, haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, ein Volk kolonisiert haben, nämlich in dem Fall scheinbar die Palästinenser respektive die Araber in der Region. Und das ist wieder hier ein Problem. Das ist erstens wieder eine Täter-Opfer-Umkehr, die hier gemacht wird. Also hier werden aus den Hamas-Terroristen, die eben Menschen abgeschlachtet haben, das hat Gerrit ja eben auch nochmal deutlich gesagt, das, was wenn überhaupt in Richtung eines Genozids geht, ist das, was die Hamas hier gemacht hat. Das heißt zum einen die Täter-Opfer-Umkehr und zum anderen eben auch nochmal dieses klassische Woke-Denken von auf der einen Seite die Unterdrücker, respektive hier also die Israelis, Zionisten, Juden und auf der anderen Seite die Unterdrückten, das arme palästinensische Volk, das dann eben unterstützt wird von anderen unterdrückten Menschen, hier in dem Fall also den Queers. Und das ist ja so ein bisschen das, was diese Woke-Ideologie auch ausmacht und das ist das ja auch, was eigentlich schon relativ lange innerhalb dieser Woken-Ideologie kritisiert wird, nämlich diese Dialektik zwischen diesen beiden Gruppen, Unterdrückte und Unterdrücker. Und für diese ganze Woke-Ideologie funktioniert es eben so, um das vielleicht doch nochmal auf den Punkt zu bringen, Juden werden in dieser Hinsicht immer als Weiße verstanden, also als Teil des Privilegierten, als Teil der Unterdrücker, Juden oder Israelis. Was man dabei oder was diese Menschen dabei gerne vergessen, die israelische Gesellschaft ist zum ersten nicht eine weiße Gesellschaft, sondern da leben eben Juden unterschiedlicher Herkunft aus unterschiedlichsten Regionen, irakische Juden und so weiter und so fort. Also da leben viele Juden, unterleben auch, und das wird halt immer gerne unter den Tisch gekehrt, auch 20% israelische Araber. Das heißt, das sind keine Juden, sondern das sind Muslime. Im Endeffekt ist es aber auch so, dass auch auf die diese Projektion übertragen wird, denn auch die sind dahingehend privilegiert, vor allem dann natürlich, wenn sie auch noch für die IDF, also für die israelische Armee kämpfen. Und das Problem, was sich dahinter verbirgt, ist eben diese Form, dass im Endeffekt diese ganze Woke-Auseinandersetzung nichts ist als eine neue Form von Rassismus, der hier eben sich aber jetzt so äußert, dass eben Juden als erfolgreiche Weiße gesehen werden und die Palästinenser als die in Anführungsstrichen unterdrückten Schwarzen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was dieser ganzen Woken-Ideologie mittlerweile inhärent ist und was wir ja auch sehen in unterschiedlichsten Aspekten und in unterschiedlichsten Ausprägungen, vor allem noch in Amerika, aber auf Deutschland wird das wahrscheinlich in naher Zukunft auch mehr und mehr überschwappen.
Ich bin froh, dass du das nochmal so ansprichst, weil ich wollte dazu zu dem Thema auch nochmal was sagen, war mir aber gar nicht so sicher, wo ich das bei diesen 3Ds einordnen soll. Ich hatte mich fast so ein bisschen eher auf die Delegitimierung und nicht auf die Dämonisierung hätte ich es verortet, aber es ist ja wie gesagt nicht so trennscharf. Weil ich möchte auch nochmal was zu diesem Intersektionalen sagen, oder diesem intersektionalen Feminismus, wo das ja, was ja quasi so auch ein Überbegriff dafür ist, du hast immer Woke gesagt, aber um es zu spezifizieren, intersektionaler Feminismus, wo darüber debattiert wird, welche Minderheit eigentlich welche Diskriminierungserfahrung hat und dann ja teilweise sogar so eine Art Ranking gemacht wird oder man wird gesagt, jemand hat eine schwarze Frau, hat zum Beispiel doppelte Diskriminierungserfahrung, weil sie schwarz ist und eine Frau, und so wird halt eben geguckt und das daran wird geforscht und auch das hat seine Daseinsberechtigung, das will ich immer nicht sagen, genauso wie der Postkolonialismus in Teilen seine Daseinsberechtigung hat, aber die Perversion dessen, was da passiert und wenn es dann auch aktionistisch wird, ist natürlich das Problem und du hast es ja schon angesprochen, Juden werden eigentlich immer als Weiße definiert, als Whiteness, wie es ja auch immer funktioniert, aber der Antisemitismus verläuft eben nicht entlang dieser Colorlinie, dieses binären Schwarz- und Weiß-Denkens. Jüdinnen und Juden sind halt nicht weiß im Sinne dessen, was weiß sein und dann, wie Sie sagen, damit verbundenen Privilegien implizieren, nämlich die Norm zu repräsentieren und dadurch unsichtbar zu sein und in Sicherheit leben zu können. Das ist halt nicht wahr. Das sehen wir ja jetzt ja auch jeden Tag. Und das Spannende ist ja, wird dieser Whiteness-Frame dann auf die jüdische Minderheit angewandt, ja? Impliziert das eigentlich eher so eine Bestätigung so ganz antisemitischer Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, wie man sagen muss, wie zum Beispiel dem übermäßigen Einfluss von Juden in Wirtschaft, Politik und Medien. Jüdinnen und Juden erscheinen als die Superweißen, womit dann der globale Antisemitismus aus dem antirassistischen, intersektionalen Analysen und Praktiken einfach ausgeklammert wird. Und das muss man sich halt mal vorstellen. Damit wird nämlich auch, und deswegen hätte ich es eher bei Delegitimation eingeordnet, massiv die Legitimität des Staats Israel in Frage gestellt. Weil wenn man den Juden abspricht, dass sie eine diskriminierte Minderheit sind, im Umkehrschluss sie sogar noch eine überhöhte Minderheit sind, dann brauchen die natürlich keinen eigenen Staat, der sie schützt. Die intersektionale Linke verortet halt die Juden nicht auf ihrer Diskriminierungsskala, weil sie weiß sind. Umgekehrt, habe ich auch schon gesagt, viel schlimmer, sie setzen sie in Teilen ganz nach oben dieser Diskriminierungsskala, also noch über die nicht-jüdischen Weißen, ja, also uns quasi. Und das hatten wir ja schon letzte Folge mit massiven Vernichtungswellen. Meine etwas jetzt gewagte These, und da muss ich jetzt kurz Flo, einen Bekannten, grüßen, Props an Flo, weil der hatte die These eigentlich aufgestellt, wir haben darüber diskutiert, ich übernehme sie jetzt mal, weil ich sie fast ein bisschen nachvollziehbar finde. Vor allem weiße, nicht jüdische Linke, die aber mit dieser Idee des Intersektionalismus liebäugeln, das heißt, sich bisher eigentlich nicht als diskriminiert sehen durften, nur Allies sein konnten, nur quasi den Diskriminierten zuhören können, weil selber darf man dann dazu ja auch nichts sagen in dieser Ideologie, die haben jetzt endlich den Antisemitismus, den sie auf Israel beziehen können, und haben dadurch endlich die Möglichkeit, selbst Opfer zu sein, selber endlich die Theorie, die sie ja so schlau finden, zu fühlen. Weil am Ende sind wir ja alle Opfer von den weißen, einflussreichen Juden, die auf der ganzen Welt dafür sorgen, dass der Westen an der Seite Israel steht und unsere Stimmen werden nicht mehr gehört. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, bekomme ich bestimmt einen Shitstorm, aber am Ende Flo ist schuld. Genau, wir sind aber eigentlich immer noch beim Punkt Dämonisierung.
Ja, genau. Und da würde ich gerne noch mal ein Beispiel bringen. Du hattest mich ja beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass ich diese grandiosen Bilder von Greta Thunberg und den anderen Freaks da mit der Krake übersehen habe. Ich habe danach tatsächlich immer noch mal so ein bisschen geschaut, was machen eigentlich diese internationalen Fridays for Future Accounts. Und da ist es tatsächlich so, dass gerade in diesen, man muss tatsächlich, aber haben wir beim letzten Mal auch schon betont, aber man muss es vielleicht trotzdem nochmal sagen, vor allem in den, auf den internationalen Kanälen dieser Öko-Organisation, aber auch in Teilen der deutschen Öko-Organisation, ist es tatsächlich so, dass die mittlerweile auch mehr und mehr zu einem Teil dieser antisemitischen Bewegung werden. Und das bezieht sich auch relativ stark auf diese Dämonisierung. Und da möchte ich kurz zwei Beispiele geben. Und zwar hat am 19. Oktober der internationale Account von Fridays for Future einen antisemitischen Aufruf verbreitet, der zuvor den Hamas-Massenmord an jüdischen Kindern, Frauen und Männern feierte. Und am 25. Oktober, also vor knapp zwei Wochen, behauptete dieser Account, dass es die Existenz einer Art israelischen Weltverschwörung der Medien gebe. Und das ist auch nochmal was, was du ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, diese Dämonisierung. Also es geht hier gar nicht mehr um Israel oder beziehungsweise es geht darum, dass die Medien mal wieder von der jüdischen Presse oder von den jüdischen Menschen unterwandert sind. Das ist auch kein neues Phänomen, das kennen wir aus dem Antisemitismusstreit in Deutschland. Heinrich von Treitschke und Herr Stöcker, jetzt fällt mir der Vorname gerade nicht ein, waren schon zum Ende des 19. Jahrhunderts genau an der gleichen Stelle und haben eben vor einer jüdischen Verschwörung innerhalb der Medien gewarnt. Das heißt, das hier ist alles nichts Neues, nur dass es diesmal eben nicht von rechts kommt, sondern von links, und zwar von relativ weit links. Das darf man hier nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, zeigt auch nochmal, also dieser Verschwörungsglauben, der zunimmt, ist eigentlich auch kein neues Phänomen, aber dass es so offen präsentiert wird, ist dann doch schon heftig. Und da gab es eben auch einen Deutschen, der für den internationalen Fridays for Future Account zuständig ist, der eben sich auch dazu geäußert hat. Hasan Özbay ist nach eigenen Angaben, hat der eben den einen der internationalen Accounts von Fridays for Future
betreut. Jetzt wird er sauer, weil wir ihn doxen. Und wird er die ganze Zeit schauen.
Bei ihm was?
Du hast ihn bei Vor- und Nachnamen genannt, aber ich finde, das kann man tun. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens.
Zum einen ist er eine Person des öffentlichen Lebens und zum anderen ist er eben ja auch Pressesprecher von Fridays for Future Mainz, also von der Ortsgruppe gewesen. Das heißt auch hier nochmal der Hintergrund, Person des öffentlichen Lebens. Er ist mit Namen bekannt. Ich kann sonst auch gerne das als Zitat natürlich machen, denn der Tagesspiegel hat darüber ausführlich berichtet. Dieser Herr hat Flugblätter gegen Antisemitismus verbrannt und er hat eben diese Posts von dem internationalen Fridays for Future Account gemacht und er hatte dann eben geschrieben, Zitat, Yo Bro, normalste Festivalteilnehmende, die direkt am größten Freiluftgefängnis der Welt feiern, gehen sehr unschuldig und normale Menschen auf jeden Fall.
Aber gendern ist wichtig. Morden, Vergewaltigen ist okay und gendern ist wichtig.
Auf jeden Fall, was man hierzu sagen muss, ist, dass dieser Herr mittlerweile im Auge der Ermittlungsbehörden ist, denn der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker hat eben Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Und das zeigt eben, und es ist eben mittlerweile ein Unterschied. Er hat auf seinen privaten Accounts auch gepostet und da sind es hasserfüllte und mittlerweile eben auch gewaltverherrlichende Tweets, die hier genutzt werden. Und das ist eben das Neue, was wir so bisher noch nicht hatten. Also woker Antisemitismus ist nichts Neues, wir haben schon drauf eingegangen, aber mittlerweile dieser Hang zur Gewalt oder zur Gewaltverherrlichung, auch aufgrund eben dessen, was die Hamas gemacht hat, wird das, glaube ich, noch tendenziell wesentlich gefährlicher und wesentlich schlimmer werden, was wir eben von solchen und ähnlichen Aktivisten in Zukunft hören. Und wenn es schlecht läuft, auch sehen werden.
Ganz kurz, um nur grundsätzlich fair zu bleiben, die deutschen Fridays for Future Menschen rund um Luisa Neubauer, die, man kann darüber reden, ob sie sich jetzt umbenennen müssten oder sowas, da bin ich sogar fast dabei, aber man muss trotzdem fair sein, dass die sich klar davon distanzieren, was diese internationalen Leute da machen, die ja nicht mal so die internationalen sind, sondern es ist quasi ein Deutscher, der hier da irgendwie sein Unwesen treibt. Aber die hatten auch schon vor dem 7. Oktober massive Probleme mit dem und hatten eigentlich keinen Bock mehr auf den. Und das ist für die ja irgendwie auch eine große Scheiße so. Nur natürlich sehen sie ihre ganze Bewegung jetzt in Gefahr. Deswegen ist es natürlich auch dieser Struktur einer Bewegung geschuldet, dass die halt so unabhängig voneinander sind. Und damit müssen sie halt umgehen und irgendwann geht es halt nicht mehr, dass man sich auch mit Greta Thunberg noch so sympathisiert oder solidarisiert oder sie als Gesicht für die Bewegung gilt. Also da muss man sich halt mal Gedanken drüber machen. Nur, die hatten auch schon vor dem 7. Oktober Probleme mit Hasan und keinen Bock auf den. Ich will auch noch mal ein Beispiel sagen aus der Linken, was mich wirklich, wirklich, wirklich umgetrieben hat. Ich würde es nämlich jetzt auch in diese Dämonisierung/Delegitimierung Schiene schieben. Ein Fall, wie gesagt, der mich die letzten Wochen wirklich sprachlos gemacht hat, ist eine Stellungnahme des linken Cafés Cafetisch hier in Neukölln. Ich war da auch schon, ja. Das war auch schon immer so ein bisschen verzeckt, würde ich sagen. Aber ich dachte eigentlich, dass die in Bezug auf Israel eigentlich ganz cool sind. So, dass da so zumindest so ein bisschen so eine Antisemitismuskritik mit in die Ideologie zumindest eingesickert ist, aber denkste. Ich lese jetzt mal einfach vor, die Stellungnahme, die Sie letztens hatten. Als linkes, kollektiv geführtes Café wollen wir uns vor unserer Community und unseren NachbarInnen unsere klare Haltung gegen die systematische Ermordung und Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung durch den israelischen Staat ausdrücken. Wir verurteilen die Verschärfung antimuslimischer und rassistischer Hetze durch die deutsche Regierung und die deutschen Medien als Versuch, deren eigenen Antisemitismus zu vertuschen. Wir verurteilen auch das rassistische und brutale Vorgehen der Polizei gegen DemonstrantInnen, die ihre Stimme für die Freiheit der PalästinenserInnen erheben. Wir verurteilen diese extreme Unterdrückung der Meinungsfreiheit und stehen an der Seite der Protestierenden. Wir verurteilen antisemitische Gewalt in allen Formen. Letzte Woche wurde das Cafetisch mit antisemitischen Schmierereien versehen, mit denen auch im Nationalsozialismus jüdische Einrichtungen und UnterstützerInnen markiert wurden. Wir dulden keinen Antisemitismus in unseren Räumen, genauso wenig wie wir Rassismus und antimuslimischen Hass akzeptieren. Wir sind ein vielfältiges Team. Und jetzt kommt's, mit unterschiedlichen Perspektiven, wir sind kein antideutscher Laden. Okay, wow. Ja, ich sage einfach nur, okay, wow. Dieser Laden, ja, dieser Scheißladen, der wird antisemitisch markiert, weil ihn jemand unterstellt, Israel solidarisch zu sein. Und die Reaktion ist erstmal klarzustellen, dass man ja gar nicht auf der Seite Israels ist, beziehungsweise nicht auf der Seite der Juden steht. Also bitte das nächste Mal lieber einen Laden mit einem Davidstern markieren, der wirklich auf der Seite der Juden oder Israel steht. Es macht fassungslos. Das sind Linke. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann sowas sein? Wie kann man auch so dumm sein, nicht zu verstehen, was sie mit so einem Statement eigentlich aussagen? Und auch schon die Formulierung, die systematische Ermordung und Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung durch den israelischen Staat. Ja, am Ende haben sie auch nur den Begriff Genozid nicht verwendet, sprich Dämonisierung. Das hat mich fassungslos gemacht, deswegen musste ich das jetzt nochmal erwähnen, dieses Beispiel.
Tatsächlich wirklich spannende Statements von diesem Café, aber das zeigt ja im Endeffekt auch nochmal, würde ich jetzt behaupten, wie weit durchgedrungen auch schon so ein gewisser Druck auf viele Akteure eben ist, dass man eben mittlerweile, um noch in Teilen dieser progressiven Linken noch mitspielen zu dürfen, dass man eben sich scheinbar so äußern muss, wie es dieses Café getan hat. Jetzt hattest du schon einen zweiten Punkt angesprochen, und zwar die Delegitimierung von Israel. Da komme ich auch mit einem kurzen Zitat, um das vielleicht relativ kurz zu machen, aber wir machen wir könnten auch ein deutsches Beispiel nehmen, aber ich möchte auch nochmal zeigen, dass es eben kein rein deutsches Phänomen ist, sondern ein europäisches. Ich würde einsteigen mit einem linken Lukas F., Mitglied der Sozialistischen Jugend in Wien-Alsergrund, und der hat auf einer Pro-Palästina-Veranstaltung Folgendes gesagt: Der Gazakrieg könne beendet werden, Zitat, indem dieser israelische Terror- und Apartheidsstaat weg ist. Nur so. Und das macht, glaube ich, auch nochmal relativ deutlich. Das ist im Endeffekt das Klassische, wie dieser Spruch, from the river to the sea, Palestine will be free. Hier geht es also gar nicht so sehr darum, eine Lösung zu finden, beispielsweise eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern hier geht es allein darum, Israel das Existenzrecht abzusprechen. Das macht dieser Lukas F., das machen alle, die diesen From the River to the Sea Spruch machen, das haben auch, und da, das muss man jetzt auch mal an dieser Stelle sagen, ich bin ja St. Pauli-Fan, und auch bei St. Pauli gibt es, das ist nichts Neues, Fans, die eher aus diesem progressiven, postmodernen linken Teil kommen, und es gibt eben vor allem auch viele internationale Fanclubs. Und auch da ist es so, die haben irgendwie so ein komisches Statement rausgehauen, also abgesehen davon, dass sie zu dumm sind, richtige Daten zu benutzen, diese komischen internationalen Fanclubs, haben sie so ein Statement über Twitter rausgehauen, Glasgow St. Pauli, wo dann eben ein komischer Flyer drauf ist, wo dann eben die Umrisse von Israel und Palästina zu sehen sind. Und es wird natürlich hier in einer grauen Farbe dargestellt, was im Endeffekt auch wieder nichts anderes bedeutet, als dass eben diese Gruppierungen hier nichts anderes wollen als einen Staat, und zwar einen palästinensischen Staat. Das erstmal an dieser Stelle, also Delegitimierung ist etwas, was wir relativ oft und relativ häufig haben, was sich jetzt eben bei diesem Lukas F. von der Sozialistischen Jugend gezeigt hat, was sich auch bei diesen ganzen Demonstrationen als Sprechchor zeigt und was sich eben auch bei internationalen Fanclubs zeigt.
Wir sind jetzt bei der Delegitimierung, und zwar muss man sich ja halt auch die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Zionismus? Sprich, viele Israel-Kritische, nenne ich sie Linke, sagen ja auch oft, sie seien ja einfach nur keine Zionisten, sie seien ja Antizionisten und nicht antisemitisch. Und da sind wir ja komplett bei der Debatte der Legitimität des Staates, weil wenn du den Zionismus ablehnst, es ist, wie es ist. Zionismus ist so ein Kampfbegriff geworden, als seien Zionisten irgendwie die Ausgeburt des Bösen. Aber es gibt natürlich verrückte Zionisten, die echt über die Stränge schlagen. Und was im Westjordanland passiert, ist auch zu kritisieren. Auf jeden Fall. Nur den Zionismus per se abzulehnen oder sich als Antizionist zu bezeichnen, ist eigentlich auch schon eine Delegitimierung des Staates Israels, weil der Zionismus nun mal die Grundlage des jüdischen Staates ist und die Migration von Juden und Jüdinnen weltweit in den jüdischen Staates ist. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Geschichte des Zionismus eingehen, nur so viel sei dazu gesagt. Man muss auch den Begriff Zionismus mal wieder entschärfen und auch mal wieder rationalisieren, was der eigentlich im Kern bedeutet. Und zwar eigentlich nur das, dass Juden nach Israel kommen, um dort einen eigenen Staat zu gründen. Und wenn man den Zionismus per se ablehnt, dann delegitimiert man eben auch Israel.
Ja, vielleicht auch nochmal sagen, man muss ja sagen, im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Rückkehr, also Zionismus.
Danke, ja.
Die Debatte, um das jetzt nicht nochmal komplett aufzumachen, wen es interessiert, Theodor Herzls Buch Der Judenstaat ist ja quasi so die Grundannahme für den Zionismus, aber darum soll es jetzt gar nicht weitergehen. Du hast vollkommen recht, die Ablehnung des Zionismus ist eben genau das, was es ist, die Delegitimierung von Israel. Und jetzt könnte man sich fragen, wo kommt das eigentlich her? Antizionismus gab es, und das muss man auch sagen, in dem Moment, als auch der Zionismus entstanden ist, damals aber tatsächlich als eine innerjüdische Perspektive. Es gab eben Juden, die gesagt haben, okay, als Folge dieses Antisemitismus oder dieser antisemitischen Pogrome, die wir in Europa, vor allem in Europa eben haben, versuchen wir eben mit einer eigenen Heimstätte, in dem Fall eben in Palästina oder in dem Mandatsgebiet Palästina, muss man ja sagen, beziehungsweise in der Region Palästina des Osmanischen Reiches, wollen wir quasi eine eigene Heimstätte schaffen, in der wir uns selbst schützen können. Und dann gab es eben jüdische Antizionisten, alte jüdische Antizionisten, die eben gesagt haben, nee, das funktioniert so nicht und die Diaspora ist das Beste und wir müssen quasi einfach mehr in der jeweiligen Gesellschaft aufgehen. Das waren so die ersten klassischen Antizionisten, also noch nichts Problematisches, weil eben auch der Staat Israel als solcher noch nicht existiert hat. Das ändert sich natürlich dann mit dem Holocaust und 1948 mit der Gründung Israels. Da ändert sich ja vieles, weil es eben schwierig ist und schwierig geworden ist, Antisemitismus oder Antisemit zu sein, weil die Nazis natürlich dafür gesorgt haben, dass es nicht möglich ist, Antisemit im Sinne von einem Judenhasser zu sein. Das heißt, und das ist jetzt eben das Besondere, das Perfide daran, es gab einen Switch und der ist vor allem in der eher linken Szene möglich geworden, denn, und das ist tatsächlich das Verdienst oder der Verdienst der Sowjetunion, des strengen Marxismus-Leninismus dann als Folge, dass man eben auch hier, gleiche Dichotomie wie vorhin schon, Unterdrücker und Unterdrückte. Die Unterdrücker sind die Kapitalisten logischerweise und zu diesen Kapitalisten gehört eben auch der Jude, respektive, und das ist jetzt eben das Neue, da man Jude ja nicht mehr sagen kann, hat man in der Sowjetunion eben den Begriff des Zionist dann eingeführt dafür und hat eben gesagt, okay, Israel gilt hier als westlicher Unterdrückerstaat und Israel mit seiner Ideologie des Zionismus muss als solcher bekämpft werden. Das ist die Grundannahme dessen, was die Sowjetunion gemacht hat und das ist das, was heutzutage viele Linke auch übernommen haben. Also Antizionismus als neues Phänomen in Anführungsstrichen sozusagen als Idee der Sowjetunion und heute hat man eben ganz salopp formuliert aus dem Begriff der Klasse, der eben für die Sowjetunion noch entscheidend war, den Begriff der Rasse wieder gemacht, also das, was die Wokeness-Leute machen oder die postmoderne Linke machen, ist also weg vom Klassenbegriff hin zum Begriff der Rasse, also Weiße gegen Nicht-Weiße.
Wow, Sven, hast du dir das selber ausgedacht?
Das letzte, nee, das habe ich, also das mit dem Antizionismus, das ist...
Nee, das mit dem von der Klasse zur Rasse und so und mit Bezug auf den Antisemitismus finde ich richtig smart. Das habe ich mir so, war mir so gar nicht bewusst, das so zu sehen, beziehungsweise klingt nachvollziehbar, aber ich habe den Schluss noch nicht so gemacht.
Ja, musste auch eine Weile drüber nachdenken. Ich habe gestern dazu einen schon älteren Bericht und das ist auch wieder das Spannende von einem amerikanischen Anwalt gelesen, der sich und jetzt... Um es auch nochmal deutlich zu machen, das Phänomen, über das wir sprechen, ist kein neues Phänomen, sondern vor 3 Jahren gab es ja schon mal Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas. Und da hat er diesen Text geschrieben und hat das Ganze Aufstieg des woken Antisemitismus genannt. War ein Text, der im Wall Street Journal erschienen ist. Und das fand ich, mir ist gerade der Name des Herren entfallen, gucke ich gleich nochmal nach. Und der hat das eben, fand ich, relativ gut aufgemacht, diese Dichotomie zwischen Klasse und Rasse. Fand ich total spannend.
Ja, ich glaube, ich habe von dem Artikel sogar gehört, aber ich habe den tatsächlich so intensiv oder offensichtlich nicht gelesen. Ich möchte aber auch nochmal was zu dieser Debatte sagen, es passt auch so ein bisschen zum Marxismus, und zwar die Frage nach der Legitimität des Zionismus oder beziehungsweise des Staates Israel. Man sagt ja dann immer, ja, der ist nicht antisemitisch, weil man sagt ja nur, man ist Antizionist. Ich will jetzt aber nochmal eine größere Schleife dazu machen, weil mich da eine Sache ganz besonders beschäftigt, die dazu passt, vor allem aus einer linken Perspektive, weil innerhalb dieser antiimperialistischen, antisemitischen oder auch postkolonialen Linken wird einem ja auch immer vorgeworfen, dass es so eine deutsche Verirrung sei, dass es ja sonst nirgends eine linke Bewegung gibt, die so solidarisch an der Seite Israels steht. Und dass das Ganze, das haben wir in der letzten Folge schon klar gemacht, an unserem Schuldkult liegt, weil wir die Enkel der Täter sind oder die Kinder der Täter teilweise noch und deswegen ja ein schlechtes Gewissen hätten und der ganze Quatsch eben, Free Gaza from German Guilt und so weiter. Wir hätten eben den Judenknacks, Grüße an Herrn Kunzelmann.
Und an Herrn Trittin, der ihn ja dafür gefeiert hat.
Und Herr Trittin, ja, genau. Erstens mal ganz allgemein. Nur weil alle anderen irgendwas anders machen, ist das natürlich überhaupt kein Argument für die Richtigkeit einer Sache. Also nur weil die anderen Linken international alle Antisemiten sind, sollten wir jetzt nicht Antisemiten sein. Und das sollten ja vor allem Linke verstehen. Ich weiß noch, früher hieß es bei uns in Heidelberg, da komme ich her, immer nur so, weil der Sven in den Neckar springt, springst du dann hinterher. Du verstehst, was ich meine, in Heidelberg fließt der Neckar. Ich habe irgendwann mal im Laufe meiner Station in Deutschland gemerkt, dass es ähnliche Redewendungen für jede Region gibt. Also ihr müsst es dann auf eure Region anpassen. Wie ist das bei euch? Gibt's das
auch? Ich kenne es tatsächlich mit dem Hochhaus, also ohne Fluss. Obwohl wir hier die Elbe haben, ist es tatsächlich hier ganz ohne Fluss gelöst, sondern mit Hochhäusern, weil wir davon so viele haben.
Viele, viele Hamburger Hochhäuser. Also, nur weil jemand was vormacht, ist es kein Grund, es nachzumachen, per se. Ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, aber egal. Zweitens, man kann dieses Schuldkult-Argument auch hervorragend ins Negative umdrehen. Und zwar, man könnte den deutschen, anti-israelischen Linken ja auch vorwerfen, ihr seid einfach froh, dass ihr durch euren Hass auf Israel endlich eure Schuld abladen könnt, weil sie nicht mehr nötig sei, weil die Juden ja in Wahrheit selber Täter sind. Passt natürlich auch zum ersten D der Dämonisierung. Also, ihr seid eigentlich froh, dass ihr wieder Antisemiten sein dürft, ihr musstet es bisher ja immer verstecken. So, also ihr wollt eure Schuld abladen, während uns ja dann vorgeworfen wird, wir würden ja, unsere Schuld würde dafür sorgen, dass wir nicht klar denken oder so. Aber drittens, und das ist mir wirklich wichtig, vielleicht hat diese Israel-Solidarität, zumindest in der deutschen Linken, gar nichts mit unserem deutschen, in Anführungszeichen, Judenknacks zu tun, sondern das ist eben eine deutsche Linke, ja im Kern sogar marxistische, akademische Theorieschule gab, der bewusst war, warum es Israel braucht und wie perfide Antisemitismus funktioniert und die ihn auch schon immer auch bei Linken gesehen haben und deswegen auch damals schon zum Beispiel mit den 68ern gefremdelt haben. Du weißt natürlich, über wen ich rede, die Frankfurter Schule. Und dazu muss man natürlich sagen, das waren nicht einfach Deutsche mit einem Judenknacks und deswegen so eingestellt, wie es uns ja vorgeworfen wird, sondern das waren eben Juden. Das waren die wenigen intellektuellen deutschen Juden, die die Shoah überlebt haben. Die nach dem Zweiten Weltkrieg aber trotzdem sogar noch nach ihrem Exil in den USA wieder zurück nach Deutschland gegangen sind, um hier einen akademischen, marxistischen Diskurs voranzutreiben. Also es waren Linke. Was ich sagen will, wir haben mit der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule, also worüber ich gerade spreche, in Deutschland einfach eigentlich meiner Meinung nach einfach eine elaboriertere und fast progressivere linke Theorie oder Kritik, auf die wir uns berufen, als viele dieser Steinzeitlinke. Das heißt, die verwehren sich eigentlich einem progressiveren Diskurs, der versucht, die Linke oder auch den Marxismus weiterzuentwickeln. Die klassischen Antiimperialisten, die ignorieren diesen Diskurs halt einfach, Judenknacks hin oder her. Insbesondere Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, jetzt muss ich sie mal nennen, haben halt bereits vor über 50 Jahren genau das beschrieben, was heute wieder passiert, wenn sich der Nahostkonflikt zuspitzt, ein neuer Antisemitismus, und sie hatten einfach auch Angst, und zwar als Juden. Max Horkheimer schrieb beispielsweise 1969 in einem Brief: In der Nationalzeitung wird das Wort Juden wie in den Zeitungen des Ostblocks durch Zionisten ersetzt. Wie man in einer Notiz aus dem Jahr 1970 nachlesen kann, registrierte Horkheimer auch, wenn das in der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung kaum eine Rolle spielt, die Verbrüderung der deutschen Linken mit den damals noch viel umwundener auf Vernichtung setzenden palästinensischen Nationalbewegungen. In seinen Notizen zur Situation nach dem israelischen Sinai-Feldzug stellte Horkheimer heraus, wie das Anlegen gleicher Maßstäbe in der Staatenkonkurrenz aufgrund der ungleichen Ausgangsbedingungen zum Angriff auf Israel gerät. Er registrierte das Desinteresse für die Aggression der arabischen Regierung und strich heraus, dass sich ein Staat wie Israel anders gegen seine Feinde zur Wehr setzen muss als eine Weltmacht, zeitweise präventiv und aggressiv. Und, ja, hier Stichwort Doppelstandards, das dritte D, also wie man nicht auf die arabischen Staaten guckt, meine ich damit. Und jetzt auch Adorno. Am 5. Juni 1967, an dem Ausbruch des Sechstagekriegs, schrieb Adorno an seine Wiener Freundin Lotte Tobisch: Wir machen uns schreckliche Sorgen wegen Israel. In einem Eck meines Bewusstseins habe ich mir immer vorgestellt, dass das auf Dauer nicht gut gehen wird, aber dass sich das so rasch aktualisiert, hat mich völlig überrascht. Man kann nur hoffen, dass die Israelis einstweilen immer noch militärisch den Arabern so weit überlegen sind, dass sie die Situation halten können. Einen Tag später sprach er öffentlich, als er sich zu der Ermordung von Benno Ohnesorg in Berlin äußerte, auch von dem Furchtbaren, dass Israel der Heimstätte zahlloser vor dem Grauen geflüchteter Juden droht. Zwei Jahre später war Adorno von dem Niederbrüllen des israelischen Botschafters in Frankfurt durch deutsche Linke und arabische nationalistische Studenten dermaßen entsetzt, dass er in einem Brief an Herbert Marcuse gar von der Gefahr eines Umschlagens der Studentenbewegung in Faschismus sprach. Also ich weiß nicht, wie man das noch klarer machen kann oder wie man hier auch nicht die Aktualität sehen kann. Und nochmals betonen, das sind Marxisten, also zumindest eine marxistische Ursprung, ein marxistischer Kern, gibt es bei der Frankfurter Schule, Hegel, ich weiß und so weiter, aber das sind schon materialistische Linke gewesen, die aber trotzdem einen anderen Blick darauf haben. Und das hat dann eben nichts mit dem deutschen Jugendknacks zu tun, sondern einfach vielleicht mit ein bisschen weiterdenken, Leute.
Ja, und um nochmal auf diesen deutschen Judenknacks, um den nochmal deutlich kennzeichnen zu können, würde ich gerne nochmal aus diesem komischen Statement von diesen internationalen Fanclubs zitieren. Diesmal auf Englisch: We know and understand the sensitive and careful attitude of the German left towards Israel. Unfortunately, because of the Holocaust, it will always be sensitive. Das, finde ich, zeigt das Ganze nochmal genau. Also das ist im Endeffekt das, was wir ja vorhin schon mit diesem Schuldkult hatten. Unfortunately, because of the Holocaust, it will always be sensitive. Also hier wird genau das nochmal gemacht. Was hier im Endeffekt eigentlich nur noch fehlt, ist die Fortsetzung davon, nämlich dieses weirde Selbstbild davon, dass ja die Juden im Endeffekt selbst den Holocaust herbeigeführt haben, um eben überhaupt erst ihren Staat Israel gründen zu können. Das steht jetzt hier natürlich so direkt nicht drin, aber es ist im Endeffekt die logische Fortführung dessen, was diese verwirrten Menschen hier ausdrücken. Und das ist eben auch das Pathologische dahinter, dieser Wahn, uns, in Anführungsstrichen uns Deutschen vorzuwerfen, dass wir eben aufgrund des Holocaust sensitiv sind. Und ich glaube, du hast es gerade relativ gut schon gemacht oder gut gesagt. Es ist eben kein Verdienst einer internationalen Linken oder auch einer an sich deutschen Linken, sondern es ist eine kleine wissenschaftliche Schule, die lange Zeit, und das muss man ja auch dazu sagen, auch in Amerika nicht als solche gesehen wurde. Die Dialektik der Aufklärung ist ja relativ zeitnah nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen, aber erst in den 60er, 70er Jahren dann auch als solche gesehen worden. Und Adorno und Horkheimers Theorien und Ideen sind ja bis heute kein wissenschaftlicher Standard in Amerika. Wenn überhaupt, dann die Studien zum autoritären Charakter, die eine Rolle spielen, aber die Dialektik der Aufklärung ist ja so als Phänomen oder als Auseinandersetzung in unterschiedlichen wissenschaftlichen Strömungen ja tatsächlich etwas, was vorrangig sich in Deutschland abspielt, leider. Und das zeigt dann eben auch, warum es gerade in Amerika, an amerikanischen Universitäten, ja mittlerweile so unfassbar krass eskaliert, wie es eben eskaliert, auch vor allem im Zuge von diesen schon angesprochenen woken Ideologen, die eben unfassbar stark mittlerweile gegen jüdische und gar nicht mehr gegen zionistische, sondern mittlerweile offen gegen jüdische Menschen vorgehen, weil sie eben als potenzielle Zionisten, und das ist ja auch nochmal der Punkt, jeder Jude wird hier quasi als Sympathisant Israels dargestellt, was ja auch nochmal zu unfassbaren Problemen führt.
Genau, und dazu auch mal sagen, ne, Judenknacks, vielleicht haben wir den, auch wenn wir jetzt quasi gesagt haben, vielleicht liegt es gar nicht daran, aber wenn es den gibt, dann haben wir den vielleicht aber auch zu Recht. Also vielleicht haben wir den dann zu Recht und dann ist es vielleicht auch mal gut, dass hier in Deutschland im Endeffekt an Unis nicht Juden outcalled werden, weil ihnen unterstellt wird, dass sie irgendwie was mit der Regierung Israel zu tun hat und dass man hier halt irgendwie nochmal ein bisschen differenzierter und ein bisschen vorsichtiger ist und wir am Ende nicht schon fast so Pogrome haben wie in anderen westlichen Ländern, dann habe ich auch gerne einen Judenknacks.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich dir so komplett zustimmen. Also vielleicht ist es das Sinnvollste, was in der Nachfolge passieren konnte, dass zumindest Teile der deutschen Linken einen Judenknacks haben. Okay, mit Blick auf die Zeit sollten wir, glaube ich, zum letzten Punkt kommen. Ansonsten
Double kommen wir hier schon. Standards.
Genau, den doppelten Standards. Würde ich tatsächlich kurz einsteigen, auch nochmal, weil ich es eben so schön finde, auch nochmal mit Bezug zu diesem Flugblatt von diesen internationalen Fanclubs. Da wird nämlich davon gesprochen, und das ist ja auch nichts Neues, Israel wird hier vorgeworfen, 75 Jahre lang eine unjust occupation durchzuführen, eben in Palästina. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als schon der Beginn von doppelten Standards. Denn, und das ist das, um es jetzt für den Anfang mal kurz zu machen, doppelte Standard meint ja nichts anderes, als dass eben Israel oder dass an Israel andere Standards angesetzt werden als an andere Länder auf der Welt. Und das beste Beispiel ist dann eben immer diese Auseinandersetzung um die Besatzung, weil natürlich immer die israelische Gesellschaft als solche verkannt wird. Was man eben auch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das würde ich hier an dieser Stelle nur einmal ganz kurz machen, was man überhaupt nicht vergessen darf, in den letzten Monaten gab es ja unfassbar große Demonstrationen in Israel, die sich gegen die Regierung Netanyahu gerichtet haben, weil man eben die Befürchtung hatte, dass aufgrund dieser Justizreform sich Israel anders entwickelt, als man sich das wünscht. Und das ist halt bei etwas, was bei diesen ganzen Aktivisten, seien es jetzt Woke-Aktivisten oder was auch immer, das bleibt natürlich komplett außen vor. Hier wird die komplette israelische Bevölkerung über einen Kamm geschoren. Hier werden alle Israelis zu aggressiven Tätern gemacht, die jetzt eben wollen, dass, ja, im Endeffekt hatten wir ja vorhin schon gesagt, ein Genozid im Gazastreifen durchgeführt wird. Aber, und das ist eben das Ding, doppelte Standards werden eigentlich immer nur an Israel angewendet, wenn es um Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten geht. Hatte ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, die Bombenangriffe der Türkei auf Infrastruktur im Norden Syriens hat nicht, also du hast es ja gesagt, es hat natürlich interessiert, aber es hat nicht für den gleichen Aufschrei gesorgt und es sind im Endeffekt wesentlich schlimmere Verbrechen gewesen oder Völkerrechtsverstöße gewesen, die die Türkei dort gemacht hat, als das, was Israel jetzt im Gazastreifen hat. Also doppelte Standards, wo es geht, und dann natürlich immer doppelte Standards mit Bezug zu Israel.
Ja, ich finde, für die Illustrierung dieses Doppelstandards, was du ja auch, was bei auch darauf einzahlt, was du sagst, ist ja immer dieses klassische Argument, ist mir fast ein bisschen unangenehm, das jetzt zu bringen, aber ich finde, es macht es tatsächlich deutlich und die allermeisten von euch werden wahrscheinlich mit den Augen rollen und sagen, ja, kennen wir alles, aber vielleicht nicht jeder. Macht euch doch einfach mal Gedanken über den Begriff Israel-Kritik an sich, ne? Wir haben den so drin, dass den ja keiner mehr hinterfragt, aber was soll das eigentlich sein? Und dann kann man ja immer sagen, warum gibt es denn keine Frankreich-Kritik, also so als Begriff? Oder es gibt ja nicht mal den Begriff USA- oder Amerika-Kritik als so einen feststehenden Begriff. Und da würde es ja insbesondere von den Linken auch sehr, sehr, sehr viel zu kritisieren gehen, Imperialismus und so weiter und so fort, ne? Also selbst der imperialistische Staat USA hat keinen eigenen Kritiklandbegriff, ne? Nur Israel-Kritik. Allein deswegen ist dieser Begriff Israel-Kritik nicht zu verwenden. Man soll davon absehen, den zu verwenden. Und zu sagen, ich bin nicht antisemitisch, das ist nur Israel-Kritik, ist halt einfach dadurch sehr kritisch zu hinterfragen. Weil warum, das ist nur Israel-Kritik. Ja, nee, es ist eben keine Israel-Kritik, sondern es ist eine Delegitimierung oder ein Doppelstandard, den du ansetzt in der Behandlung des Staates Israels. Ich habe, wie gesagt, natürlich spielt hier dann eben auch wieder die Delegitimierung, also das zweite D, eine Rolle. Wenn man eben Israel-Kritik macht, macht man eben nicht das, womit sich dann viele rechtfertigen wollen. Ich kritisiere ja nur die Regierung Netanyahu oder wen auch immer. Nein, man kritisiert das Land Israel und stellt damit die Existenz in Frage. Und wenn wir schon über Doppelstandards sprechen, können wir ja mal endlich zu den Geliebten, zu den plötzlich heiligen Vereinten Nationen kommen, die jetzt immer ins Feld geführt werden, um irgendwelche Argumente zu bringen, ja, was Israel wieder alles böse macht. Das ist Madness, was innerhalb der Vereinten Nationen abgeht mit Bezug auf Israel und mit Bezug auf Doppelstandards. Nach Angaben von UN-Watch, ich weiß, es ist eine israelische Organisation, aber die Zahlen stimmen, nahm die UN-Generalversammlung 140 israelkritisch, wenn auch rechtlich unverbindliche Resolutionen seit 2015 an. 140. Im selben Zeitraum akzeptierte die Generalversammlung insgesamt 68 Resolutionen gegen alle anderen Staaten zusammen. Was weiß ich, Syrien, Saudi-Arabien und so weiter, ja. Also die alle zusammen, 68, und Israel 140. Schon vor der jüngsten Eskalation der Gewalt zwischen Hamas und Israel war kein UN-Mitglied ähnlich häufig Ziel von Resolutionen wie der jüdische Staat. 2022, auch nochmal, um sich das klar zu machen, brachte die in New York vertretenen Länder 15 Aufrufe gegen Israel, also 2020 15 gegen Israel. Gegen Russland waren es seit 2022 aber nur 6. Komisch. Also für mich ist das ein Doppelstandard. Und, by the way, der Iran hat vor ein paar Tagen erst den Vorsitz im Sozialforum des UN-Menschenrechtsrats übernommen. Nur so am Rande. Ausgerechnet das Land, in dem Frauen ausgepeitscht und Schwule erhängt werden, soll jetzt über die Einhaltung von Menschenrechten wachen. Und natürlich ist der Iran natürlich auch erklärt der Todfeind von Israel, der seine Finger massiv im aktuellen Konflikt hat.
Ja, ist spannend. Ich habe ähnliche Zahlen gefunden, habe sie nochmal, weil du jetzt relativ große Zahlen genannt hast, würde ich es nochmal für ein Jahr genauer machen, und zwar für das Jahr 2020. Denn da gab es von Seiten der UN-Vollversammlung 23 Resolutionen zur Verurteilung verschiedener Staaten. 17 davon waren gegen Israel gerichtet. Die restliche Welt musste sich mit zusammengerechnet 6 Verurteilungen begnügen. Also, um das nochmal klar zu machen, doppelte Standards haben wir hier tatsächlich in der Vollversammlung der Vereinten Nationen relativ deutlich. Wir haben sie aber auch. Und damit möchte ich noch einmal wieder zurückkommen, diesmal tatsächlich auf die USA. Im ganzen Zuge dieser, ja eigentlich, also ich mache es jetzt hier einmal so salopp und spreche mit einem ironischen Unterton über diese ganze Woke-Bewegung. Natürlich hat die auch sinnvolle Sachen gehabt und natürlich sind dort auch Aspekte drin, die diskussionswürdig sind und die auch sinnvolle Errungenschaften sind. Aber sie haben sich vieles mit ihren Handlungen in den letzten Monaten und Jahren, also eigentlich schon relativ lange, haben sie sich vieles damit zerstört. Also die sinnvollen Ansätze sind meiner Meinung nach mittlerweile noch an einer Hand abzuzählen. Und dieser Antisemitismus und das, was sich noch bei ihnen verbindet, ist wesentlich stärker geworden. Worauf ich hinaus will, ist, dass als Folge dieser Bewegung in den USA eben Universitäten sogenannte Beauftragte für Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion haben. Und jede Uni hat oder jede Hochschule in den Vereinigten Staaten hat wohl ungefähr 45 Stück davon im Durchschnitt. Und im Jahr 2021 gab es eine Studie der Denkfabrik Heritage Foundation, die eben eine Studie zum Thema Antisemitismus unter diesen Angestellten, die sich eben für Gleichberechtigung einsetzen sollen, veröffentlicht hat. Dazu hat diese Denkfabrik die Twitter-Beiträge von 741 Fachkräften an 65 Universitäten untersucht. Und das Ergebnis ist, insgesamt twitterten diese Personen dreimal so viel über Israel, in Klammern fast ausschließlich kritisch, wie über China, in Klammern mehrheitlich wohlwollend. Die Autoren kommen zu dem Schluss, Israel häufig des Völkermords, der Apartheid, des Sitya-Kolonialismus, der ethnischen Säuberung und anderer extremer Verbrechen zu beschuldigen und selten ähnliche Kritik an China zu äußern, weist auf einen irrationalen Hass hin, der sich insbesondere gegen Juden richtet und nicht nur eine Sorge um Menschenrechte ist. Day-Mitarbeiter der Universitäten sollten eher als politische Aktivisten mit einer engen und oft radikalen politischen Agenda verstanden werden und nicht als Förderer eines einladenden und integrativen Umfeldes. Also, das, was wir hier bei diesen Mitarbeitern sehen, die scheinbar alle einen gewissen Ansatz eben auch dieser Woke-Ideologie verfolgen eben auch das doppelte Standards, indem sie eben wesentlich häufiger kritisch sich über Israel äußern, als das bei anderen Staaten der Fall ist, die belegtermaßen deutlich mehr Menschenrechtsverletzungen begehen als Israel. Und da sei in China, und um das jetzt auch nochmal deutlich zu machen, China natürlich auch in Bezugnahme auf die Uiguren ein gutes Beispiel. Worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist der Amnesty International Bericht über Israel, aber das jetzt noch anzufangen, also diese ganze Debatte nochmal aufzurollen, ist, der Bericht ist schon ein bisschen älter, 2-3 Jahre. Sascha Lobo hat sich als Kolumnist da, fand ich, relativ gut zu geäußert. Also wenn man das nochmal nachschauen will, wie antisemitisch mittlerweile auch Amnesty International ist und auch der deutsche Ableger von Amnesty International, die sich nämlich nicht wie die Fridays for Future Leute von ihren internationalen Kollegen distanziert haben, ist nochmal eine ganz andere Debatte. Aber auch hier geht es um doppelte Standards und mittlerweile auch um Dämonisierung. Also im Endeffekt, dieser Amnesty-Bericht erfüllt alle 3Ds und ist im Endeffekt mittlerweile nichts anderes mehr als purer Antisemitismus, der hier von einer einstmals ganz sinnvollen Organisation übernommen wird.
Zwei Dinge zu den zwei Quellen, die du jetzt quasi genannt hast, nur damit uns das keiner vorwirft. Zur Heritage Foundation muss man natürlich sagen, dass das ein nicht ganz unumstrittener, ein Think Tank in den USA ist, der sich ja selber irgendwie so als nationalistisch-konservativ bezeichnet und auch viel mit dem Irakkrieg in Verbindung gebracht wird und so weiter und so fort. Ich glaube nur ich habe von dieser Studie auch gehört, nach meiner Einschätzung ist das trotzdem nicht falsch, was diese Studie sagt. Aber trotzdem, damit uns keiner vorwirft, dass wir nicht wissen, welche Quellen wir benutzen. Und zu Sascha Lobo möchte ich nur sagen, wenn du ihn empfiehlst, ich finde, der ist äußerst stabil, was Israel angeht. Aber ich finde, in der Vergangenheit hat er bei manchen Themen auch echt daneben gelegen. Vor allem, ich sag mal, seine Position zu Prostitution war für die Kenner, finde ich, strittig oder auch Leihmutterschaft und so. Da hat er manchmal so einen Vulgärliberalismus, den ich nicht unterstützen würde.
Also mir ging es jetzt eben vor allem um seine Kolumne zum Amnesty-Bericht. Über vieles andere kann man logischerweise streiten.
Wollte ich nur loswerden, damit mir keiner von den Hörern, die ich auch kenne, vorwirft, ey, ihr könnt doch nicht Sascha Lobo abfeiern. Nein, aber wirklich, der sagt auch viel Gutes. Man kann über viele Dinge einfach streiten und da wollte ich nur sagen, dass man darüber streiten kann. Mit Blick auf die Zeit möchte ich aber noch zwei Dinge einlösen, kurz damit, nur damit es nicht fehlt, weil wir das am Anfang angesprochen haben. Und zwar möchte ich einmal nochmal, die beiden Sachen hängen eher mit der Dämonisierung zusammen. Aber das Erste, ich möchte kurz nochmal über dieses Kindermörder-Israel-Ding reden. Einfach nur, weil wir eingangs gesagt haben, dass vieles, was sich mit diesen 3Ds ausdrücken lässt, auf antisemitische oder eben antijüdische Stereotypen bezieht, die auch schon lange vor Israel oder lange vor der aktuellen Eskalation, die es gab, und diese Parole Kindermörder Israel, beziehungsweise dieser ganze Bezug auf, wie Israel mit den Kindern in Gaza umgeht, was wir massiv sehen. Also teilweise wird auch immer so unterschieden, wie viel sind gestorben und auch immer die Bilder, die wir sehen von den Kindern. Das ist meiner Meinung nach eine Methode, die massiv auf ein jahrhundertealtes Narrativ zurückgeht. Also die Parole beispielsweise Kindermörder Israel, die im Rahmen von Demonstrationen ja auch oft gerufen wird oder auf Plakaten zur Schau gestellt wird, unterstellt ja dem Staat Israel, er würde das Blut palästinensischer Kinder so mit Absicht und Genugtuung auch vergießen. Und hier ist das natürlich ganz eindeutig das Bild vom blutrünstigen Kindermörder, und das ist eigentlich einfach eine aktualisierte Form der Ritualmordlegende aus dem Mittelalter. Diese Legende besagt, die Juden würden das Blut von christlichen Kindern zum Backen verwenden. Und deswegen würde ich nur noch mal sagen, dieses unreflektierte Bezug auf die Kinder, das hat System und das hat seit Jahrzehnten System in Bezug auf Israel und bedient ein antijüdisches Ressentiment aus dem Mittelalter. Das wollte ich dazu nur noch mal sagen, weil wir das angesprochen haben. Und das Zweite ist, ich wollte ja eigentlich noch mal ein paar Beispiele geben, wie auch die sich von rechts, diese 3Ds in diese 3Ds einordnen lässt. Weil wir sind ja eigentlich rechtsgerichtet. Und ich finde es ja auch mit einer gewissen Genugtuung zeige ich auf, dass die Rechten das teilweise mittlerweile genauso machen wie die Linken, die wir jetzt kritisieren, auch um diesen Linken mal zu zeigen, dass sie halt manchmal nicht nur gute Sachen denken und machen. Es gibt nämlich eine sehr extreme, natürlich rechte Dämonisierung von Israel. Und dazu will ich ein Beispiel zeigen. So hat nämlich der Dritte Weg, unsere Lieblings-Neonazi-Partei, schon direkt vor zionistischen Pogromen gewarnt, auf ihrem Telegram-Account. Und zwar direkt, ich glaube am 20. Februar, haben sie vor den zionistischen Pogromen gewarnt, die jetzt als Reaktion auf den Terror der Hamas folgen. Und hier natürlich Pogrom auch ein Begriff, der hier instrumentalisiert wird, um eine Schuldumkehr zu betreiben. Jetzt sind eben die Juden genauso schlimm wie die, die ihnen früher was angetan haben. Der Begriff Pogrom ist ja im Ursprung nämlich auch ein Begriff, der sich spezifisch auf Übergriffe gegen Juden bezieht. Erstmals aus dem zaristischen Russland, aber dann natürlich im Nazi-Deutschland. Und wenn man jetzt die Studenten vor dem Auswärtigen Amt gefragt hätte, ob sie mit dieser Warnung vor den Pogromen von Israel, ob sie das auch so sehen, dann hätten sie bestimmt ja gesagt, wenn man ihnen nicht gesagt hätte, wer dahinter steckt. Und das zweite Beispiel ist, die jungen Nationalisten, also die Jugendorganisation der Partei Heimat, also früher NPD, haben auf eine Holocaust-Gedenkstätte in Hannover Sticker geklebt mit Israel tötet und befreit euch vom Schuldkult. Ja, muss man ja nicht mehr viel zu sagen, wie diese Erzählungen der Dämonisierung antisemitisch sind. Und wir haben ja auch in der letzten Folge schon zu Genüge dargelegt, dass diese Position auch in der postkolonialen Linken vertreten wird. Nur um meine beiden Dinge vom Anfang noch einzulösen.
Okay. Wir haben es ja den letzten Mal immer so schön gemacht, dass wir nochmal drüber gesprochen haben oder so ein bisschen überlegt haben, was kann man denn jetzt tun? Und das ist, wie auch in den meisten der letzten Folgen, die große Frage, die sich leider nicht so leicht beantworten lassen wird. Denn das Problem ist, ich habe es vorhin immer so ein bisschen unterschwellig gesagt, Vogue ist mittlerweile eine Ideologie. Und der Umgang mit Ideologien ist logischerweise schwierig. Das heißt, in meinen Augen ist Antisemitismus oder eben diese Form des Antisemitismus mittlerweile inhärenter Teil dieser Woken-Ideologie, wird dort also nicht mehr von trennbar sein, was eben dann auch dazu führt, dass es schwierig wird, in dieser Debatte gerade mit solchen Menschen noch auf einen gemeinsamen Nenner wiederzukommen. Das heißt, im Endeffekt muss man sich überlegen, oder würde ich jetzt sagen, müssen wir uns überlegen, oder sollten sich Menschen überlegen, kann man noch Teil dieser Szene sein? Kann man sich also selbst noch mit gutem Gewissen als, ja, im Endeffekt dann linksliberal, was auch immer bezeichnen, wenn es eben solche mittlerweile ja doch schon die Deutungshoheit übernehmenden Menschen gibt, die eben ja mittlerweile nichts anderes mehr sind als immer offener zutage tretende Judenhasser, die eben den Diskurs bestimmen wollen und es auch mehr und mehr schaffen. Das ist so ein bisschen vielleicht nochmal so eine abschließende Frage an dich. Was würdest du sagen?
Sven, um die Frage zu beantworten, würde ich schon eigentlich ein bisschen differenzieren wollen. Und zwar ist, finde ich, Vogue, auch wenn er als Überbegriff irgendwie greifbar macht, über welches diffuse Konzept wir sprechen, vielleicht geeignet ist, ist ja an sich ja eigentlich keine Analysekategorie. Es gibt nämlich, glaube ich, auch so linksliberalere Teile, die vielleicht in vielen Bereichen man auch als Vogue bezeichnen würde, sprich, was weiß ich, irgendwie Diversität und Gendern und was weiß ich machen würden, die aber auch jetzt sehr israel-solidarisch sind beispielsweise. Die sind aber natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich gar kein richtiger Teil einer linken Szene, sondern eigentlich einfach nur linksliberal in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Über die sind ja eher so diese postkolonialen, vielleicht etwas radikaleren, haben die so einen Anschluss in die Mitte gefunden, aber da teilt sich ja auch einiges jetzt in diesen Kreisen. Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe mich nie dieser Woken-Bewegung zugehörig gefühlt, also deswegen fällt es mir auch sehr einfach, die zu kritisieren. Ich finde den Fokus der linken Engagements auf Identitätspolitik zu legen, falsch, weil wer über Identitäten spricht, muss nicht über ökonomische Ungleichheit sprechen, die ja meiner Meinung nach das viel größere Problem ist. Also die materialistische Perspektive wird da sowieso ausgeblendet. Deswegen finde ich diese Ideologie falsch. Und natürlich das ganz große Problem daran ist sowieso und war auch schon immer der Antisemitismus, was mich daran gestört hat. Und ich möchte noch weiter differenzieren, dass es ja auch einen ganz großen Teil der radikalen Linken gibt, die ich jetzt nicht dieser Woken zuschreiben würde, die sich jetzt erst, die sind so ein bisschen später jetzt auch im aktuellen Konflikt, habe ich das Gefühl, auf den Plan getreten, und zwar die ganz klassische anti-imperialistische Linke, na, die sich jetzt weniger mit so intersektionalen Konzepten befassen, sondern die, wie man sie so sich vorstellt, die Antifas so in ihren besetzten Häusern. Und mit der habe ich mich auch nie solidarisiert, weil wir ja beide sowieso immer deren Antisemitismus kritisiert haben und wir uns deswegen ja im Endeffekt ja aus einer linken Perspektive von dieser deutschen Linken, und da sind wir ja wieder, da schließt sich ja Kreis, von dieser Linken distanziert haben. Deswegen sage ich mal so, es passiert genau das, was wir schon immer gewarnt haben und wir sehen es jetzt, und man muss vor allem aufpassen, dass man das nicht mit einer gewissen Genugtuung genießt, mit Blick auf den Schrecken, der diese Entwicklung ausgelöst hat. Von daher, ja, nee, ich wollte nie ein Teil von denen sein und will es auch jetzt in Zukunft nicht mehr.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Was ich nur noch einmal wiederholen möchte, ist das, weil wir da jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen sind, natürlich immer noch mal zu wiederholen, Antisemitismus ist eben was anderes als Rassismus. Man darf das nicht vergessen, weil das natürlich immer in Diskussionen dann doch mal aufkommt, dass eben Antisemitismus ja im Endeffekt nichts anderes sei als eine Unterform von Rassismus. Das ist Quatsch, das ist verkürzt. Ich wollte ein anderes Wort benutzen, aber dann hätten wir wieder Explicit-Warnung machen müssen. Deswegen nur nochmal der Hinweis, was man nie vergessen sollte. Antisemitismus ist eben mehr als Rassismus. Und das ist etwas, was in vielen Diskussionen und in vielen Auseinandersetzungen mit dieser ganzen Thematik immer nicht verstanden wird. Deswegen nochmal als Wiederholung. Antisemitismus ist nicht gleich Rassismus und das muss endlich mal in den Köpfen der Menschen ankommen. Ich glaube, dann kann man über vieles viel wesentlich besser diskutieren, wenn das endlich mal bei der Mehrheit der Menschen angekommen ist.
Alerta.
Tschüss.
Ciao.